SWR 2 Lesenswert Magazin.
Der Sportsommer 2020 ist ja Corona-bedingt ein ziemlich abgespeckter. Fußball-EM abgesagt, Olympische Spiele verschoben, die Tour de France in den Spätsommer verlegt, wenn es bis dahin überhaupt geht. Eine ganz gute Zeit eigentlich, um Sport mal nicht live zu sehen, sondern im Buch darüber zu lesen. Es gibt etliche Sportlerbiografien, Bücher über große Triumphe und große Niederlagen. Aber was macht ein gutes Sportbuch aus? Und muss ich überhaupt wissen, wie Messi und Co. privat so sind? Darüber spreche ich jetzt mit Ronald Reng, dem bekanntesten Sportbuchautor in Deutschland. Einsteigen möchte ich mit der Gretchenfrage dieser Tage, Herr Reng. Lieber ein Geisterspiel im Pay-TV oder ein gutes Sportbuch auf dem Sofa?
Ja, das sage ich jetzt nicht nur aus Werbegründen. In der Tat bevorzuge ich da das Buch. Die Geisterspiele sind dann doch alles das, was Sport nicht ausmacht, nämlich traurig, leer, ohne Emotionen. Also ich konnte sie eigentlich nur schauen, wenn ich da den Ton abstelle und die Stille nicht höre und mir vorstelle, es wäre laut im Stadion.
Haben Sie einen aktuellen Lektüre-Favoriten?
Naja, gerade lese ich was ganz Unsportliches von Vargas Llosas, Harte Jahre, Sachbuch. Aber Sportbücher, ja, ich finde die Klassiker auch im Sportbuch sehr gut. Von David Remnick, When We Were Kings, also über eine Muhammad Ali-Biografie, wo er eigentlich weniger über Muhammad Ali als Person schreibt, sondern anhand von Muhammad Ali über die 60er Jahre in Amerika auch wieder sehr aktuell, die Schwarzenbewegung, die Schwarzen damals diskriminiert wurden. Das kann man auch aus dem Blick der heutigen Zeit lesen. Oder was ganz anderes, Matthew Syed, der war selber mal Tischtennisspieler, ich glaube sowas, der letzte Defensivspieler der Welt, der also einfach nur den Ball immer zurückgespielt hat, stundenlang. Der hat ein Buch geschrieben und ist der Frage nachgegangen, was heißt schon Talent, wie Spitzenleistungen entstehen. Und das ist auch nicht nur für Sportinteressierte, glaube ich, interessant, sondern auch für Leute in Betrieben. Also ist immer die große Frage, Talent oder Training, was ist das Entscheidende? Und der, ja, ganz wissenschaftlich eigentlich und sehr ansehnlich zu lesen, geht der Frage nach und kommt eigentlich zum Entschluss, na, das ist die falsche Frage, Training oder Talent. Die Umstände, ist zum Beispiel eine Tischtennisplatte in der Nähe, ist ein Lauftrainer in der Nähe, spielen meine Eltern Klavier, hat man ein Klavier zu Hause? Das sind eigentlich die entscheidenden Faktoren.
An den beiden Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, höre ich aber auch ein bisschen raus. Um den Sport geht es da eigentlich nur vordergründig. Also die guten Sportbücher sind eigentlich gar keine Sportbücher.
Ja, sie sind mehr als Sport. Sport ist ja was sehr Gegenwärtiges. Also die Leute sehen Sport und es geht ihnen um den Moment, um die Spannung. Wie geht dieses Fußballspiel aus? Welcher der Radfahrer in der Spitzengruppe zieht zuerst den Sprint an? Und in dem Moment, wenn sie wissen, wo es ausgegangen ist, dann muss man sagen, interessiert die meisten Menschen der Sport nicht mehr. Es gibt aber eine doch gar nicht so kleine Gruppe von Menschen, die will dahinter schauen. Die will wissen, ja Moment, wie ist denn dieses Fußballergebnis zustande gekommen? Wer sind diese Menschen da? Und für die muss man eigentlich dann die Sportbücher machen. Denn wenn sie versuchen, nur das Gegenwärtige, nur den Moment abzubilden, dann wird das schnell relativ langweilig und die Leute wissen ja schon, was passiert ist.
Das beliebteste Genre in dem Fall sind eigentlich Biografien von berühmten Athleten, Athletinnen. Wie erfolgsversprechend oder erkenntnisreich können solche Biografien sein? Muss man sich möglicherweise nicht auch eingestehen, dass dahinter Messi, Ronaldo und Co. eigentlich gar nicht so interessant sind?
Ja, man muss nicht immer, der erfolgreichste Sportler ist nicht per se der interessanteste, aber ich glaube, wie auch bei jedem Politiker, sollte es der Ehrgeiz des Autors sein, tatsächlich das Interessante zu finden. Und gerade, wenn wir das als Beispiel nehmen, bei meiner letzten Biografie, die habe ich über Miroslav Klose geschrieben, der aus der in der Pfalz aufgewachsene Rekordschütze aller Weltmeisterschaften, und den kannten die Leute nur aus ganz stillen, fast schüchternen, netten Interviewpartner aus dem Fernsehen. Und viele haben mir gesagt, was willst du denn über den schreiben? Das ist doch ein ganz einfacher, stiller Mann. Und zum einen war ich mir sicher, der hat eine ganz tolle Geschichte, weil ich die Eckdaten kannte von ihm. Also der kam mit 10 Jahren aus Polen, wurde in Deutschland einfach in ein fremdes Land sich reingeworfen, konnte die Sprache nicht. Der hat mit 20 noch auf den Dächern gearbeitet als Zimmermann und in der Kreisliga mit seinen Freunden Fußball gespielt und wurde dann der beste Torschütze aller Weltmeisterschaften. Also da war meine Faszination zum einen, wie war diese Geschichte möglich, dieser Aufstieg? Und die andere Frage, tatsächlich, wer ist eigentlich dieser Mensch, der da so still und fast blass in den Interviews wirkt.
Wird Ihnen so eine Biografie mittlerweile immer schwerer gemacht, weil es die fast gar nicht mehr gibt? Also die Jungs stecken ja praktisch mit 12 schon in der Fußballakademie und pendeln dann nur zwischen Training und Schule. Also solche klose Biografien sind ja praktisch ausgestorben.
Richtig, das war natürlich der Anreiz dieses Buchs, dass er tatsächlich der Letzte ist, der so eine Biografie hat. Vordergründig sind die anderen erstmal eintöniger. Sport heutzutage, wir haben es richtig gesagt, verlangt eigentlich, dass man sein ganzes Leben, oder Spitzensport, dass man sein ganzes Leben seit dem 12. Lebensjahr dem Sport total unterordnet. Und da passiert dann nicht mehr so viel nebenher. Trotzdem, glaube ich, kann man ja noch suchen nach den Typen, die einem interessant erscheinen. Und es ist auch interessant, sozusagen mal in diesen Maschinenraum reinzuschauen. Was passiert eigentlich in den Fußballakademien mit diesen 12-jährigen Kindern? Wie arbeiten die da? Und ich glaube, je tiefer man blickt, desto besser kann man ein Buch beschreiben. Eine große Schwierigkeit ist aber natürlich, dass diese heutige Generation von Fußballsportlern auch als Konsument mit nichtssagenden Interviews im Fernsehen aufwächst und viele von denen denken, es gehört sich so, nichts zu erzählen in der Öffentlichkeit und das dann auch gar nicht in der Lage sind, wirklich reflektiert zu erzählen.
Und erzählt wird mittlerweile und bevorzugt auch in Filmen. Also es gibt ja Kinofilme von Maradona über Toni Kroos jetzt sogar auch oder Bastian Schweinsteiger. Wie finden Sie denn solche Filme?
Ja, da haben Sie gerade die ganze Spannbreite genannt. Also das Beste und das Schlechteste. Der Film über Diego Maradona liefert genau das, was ein großer Sportfilm oder ein großes Sportbuch liefern kann. Blicke hinter die Oberfläche, Blicke hinter den Moment. Das sind Aufnahmen teilweise mit Super-8-Kamera, die Maradona durch Neapel begleitet haben, in Restaurants, im Training, eine totale authentische Nähe. Und der Film über Sebastian Schweinsteiger ist genau das Gegenteil. Das ist eigentlich ein Werbeclip, der uns nochmal all die Bilder, die wir eh schon kennen, in ja bombastischen Emotionen mit Musik unterlegt, darlegt. Man kann sich dann von diesen Emotionen gefangen nehmen lassen und sagen, oh schön, ja, das war alles ja so ergreifend. Weil wenn man einen Schritt zurücktritt und nach diesem Film denkt, was habe ich denn da erfahren, Neues erfahren? Habe ich denn jetzt wirklich erfahren, wie Sebastian Schweinsteiger ist? Welche Fragen er sich stellt? Mit welchen Emotionen er zu kämpfen gehabt, was er erlebt hat? Dann wird man merken, nein, da haben sie gar nichts erfahren. Und das ist in der Tat ein erschreckender Trend, finde ich, in den letzten Jahren, dass es offenbar ein Publikum gibt, das sich zufrieden gibt mit diesem Abklatsch, mit diesem Wiederkauen von alten Bildern schön aufgelegt.
Wenn Sie sich's aussuchen könnten, oder vielleicht können Sie sich's auch gerade aussuchen, über welche Sportlerin, welchen Sportler würden Sie jetzt am liebsten schreiben?
Ja, ich mache jetzt über drei relativ unbekannte Sportler, schreibe ich zurzeit. Ich habe drei Jungs, 12 Jahre jetzt oder 10 Jahre sind es begleitet, die Fußballprofi werden wollten. Wir haben angefangen, als sie 14, 15 waren. Jetzt sind sie 24, 25. Ihr Weg ist absehbar. Da schreibe ich gerade dran. Aber lesen würde ich ganz gerne von den Sportlern, ja, wo ich schon weiß, von denen wird es nie Bücher geben, weil das auch zu ihrem Lebenseinstellung gehört, dass man nicht alles erzählen muss. Also Steffi Graf, ihr Ehemann Andre Agassi hat eine sehr lesenswerte, sehr offene Biografie geschrieben, die heißt auch Offen, Open. Und selbst in der Autobiografie wird klar, dass Steffi Graf genau ihr Privatleben, ihr wahres Wesen nicht zeigen will. Das würde mich interessieren. Oder mit Uli Hoeneß habe ich mal drüber geredet, warum er nicht ein Buch schreibt. Der hat ja auch sehr viel erlebt und sehr viel angestellt. Und der hat leider auch gesagt, nee, das kann er nicht machen, weil das wäre nicht nur ein Erbe den Leuten zu hinterlassen, was wirklich alles passiert ist, sondern das würde natürlich auch irgendwie ja sein Leben total auf den Kopf stellen, wenn wir alle wissen, dass er alles so passiert ist in seiner Karriere.
Na, vielleicht steigen Ihre Chancen, je länger Uli Hoeneß sich in seiner Rente langweilt.
Das ist, glaube ich, noch nicht abzusehen, aber er grillt ja noch Würstchen oder verkauft, der hat ja noch eine Wurstfirma und er interessiert sich sehr für Politik. Also ich fürchte, der hat noch zu viel Interessen zurzeit.
Herr Reng, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war Autor Ronald Reng über das Zusammenspiel von Sport und Literatur. Sein neuestes Buch, das haben wir gerade gehört, da arbeitet er noch dran. Sein letztes ist eine Biografie über Miroslav Klose. Sie heißt Miro, erschienen 2019 im Piper Verlag.